Allgemein ist es so, dass ich, und ich glaube, das geht sehr vielen allein lebenden Menschen ähnlich, gerade in dieser Vorweihnachts- und Jahresendzeit darauf gestoßen werden, dass sie allein leben und dass sie einem Lebensmodell folgen, das entweder direkt oder indirekt von der Gesellschaft, in der wir leben, häufig entwertet wird.
Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier wird regelmäßig mit Menschen aus der Welt der Bücher gesprochen, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Herzlich willkommen zur 57. Folge von Hansa Rauschen. Herzlich willkommen zu einem Gespräch mit Daniel Schreiber. Daniel hat nach einer großen Susan-Sontag-Biografie drei Essaybücher veröffentlicht, die jedes für sich sehr vielen Menschen sehr viel bedeuten. 2014 Nüchtern, über das Trinken und das Glück, 2017 Zuhause, die Suche nach einem Ort, an dem wir leben wollen, und in diesem Herbst nun ein Buch ohne Untertitel, Allein, in dem es vielleicht um nicht weniger geht als um die Frage, wie wir eigentlich sowohl zusammen als auch autonom leben wollen in dieser Gesellschaft. Ich habe mit Daniel über das Buch und sein Schreiben gesprochen und ebenso über die in diesem Jahr besonders dunklen Tage, jetzt gerade rund um Weihnachten und das neue Jahr. Denn Alleinsein und Einsamkeit haben ganz sicher auch mit den Ritualen zu tun, die wir uns als Gesellschaft verschreiben. Viel Spaß mit Hansa Rauschen. Daniel, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung, Florian.
Ich habe als erste Frage einfach nur die Frage, was dich zurzeit beschäftigt. Was machst du gerade? Wo bist du mit dem Kopf?
Ja, mich beschäftigt genau das, was, glaube ich, sehr viele Leute im Moment beschäftigt. Und zwar diese Situation mit der Pandemie, die überraschenderweise so viel schlimmer ist, als wir uns ausgemalt hatten und wir alle dachten, weil viele von uns dachten, das Schlimmste wäre jetzt vorbei und das ist es nicht. Und was nochmal für mich jetzt besonders in den Fokus geraten ist, ist die Frage, wie man mit Menschen umgehen kann, die bereitwillig das Leben anderer Menschen aufs Spiel setzen, indem sie sich nicht impfen lassen wollen. Ich habe da persönlich keine Lösung für. Und die Menschen, mit denen ich darüber spreche, haben auch keine Lösung dafür. Und ich finde, das ist tatsächlich eine bestimmte Form der Gewalt, mit der wir dort alle konfrontiert werden. Und ja, die, also unser und also jetzt konkret mein Leben jeden Tag einfärbt.
Diese Form von Gewalt überhaupt. Biopolitik nennt man so etwas, glaube ich, und Corona ist genau das. Die kommt ja auch in deinem Buch allein schon vor. Das ist ein wichtiges Thema. Es gibt richtig Situationen im Buch, in denen du oder der Erzähler im Buch plötzlich erkennt, dass er allein ist gegenüber einer Gesellschaft, in der bestimmte Sachen gelten und andere nicht. Und darüber reden wir auch heute. Wir kommen bestimmt wieder zu Corona, aber meine erste Frage ist eine andere. Jetzt gerade werden ja die Tage auch noch dunkler. Es ist überhaupt eine dunkle, graue, pessimistische Stimmung. Es wird einfach kälter. Auch das kommt im Buch vor. Was bedeuten diese Tage, Wochen vor Weihnachten für dich?
Für mich ist es immer eine schwierige Zeit und das beschreibe ich auch im Buch, wie schwierig sie manchmal tatsächlich sein kann. Und ich bin gerade hier in München und bin ganz froh, weil überall schon die Weihnachtsdekorationen angebracht sind, was in Berlin noch nicht in dem Fall oder nicht in dem Maße der Fall ist. Allgemein ist es so, dass ich, und ich glaube, das geht sehr vielen allein lebenden Menschen ähnlich, gerade in dieser Vorweihnachts- und Jahresendzeit darauf gestoßen werden, dass sie allein leben. Und dass sie einem Lebensmodell folgen, das entweder direkt oder indirekt von der Gesellschaft, in der wir leben, häufig entwertet wird. Und das häufig so dargestellt wird, als sei es das Lebensmodell eines Scheiterns, als sei es ein defizitäres Lebensmodell. Im Buch beschreibe ich Das unter anderem mit so einer Idee von der amerikanischen Philosophin Lauren Berland, die ich sehr schätze und die vor kurzem gestorben ist, leider. Das Konzept, was ich dort beschreibe, ist ihre Idee des so grausamen Optimismus. Und damit beschreibt sie letztlich ja eine feine so psychologische Reaktion, die, glaube ich, viele von uns haben, und zwar, dass wir an bestimmten Vorstellungen festhalten, wie Wohlstand, wie Zweisamkeitsglück, obwohl diese Vorstellung für viele von uns vielleicht nicht mehr wirklich realisierbar sind. Und wir wissen auch, dass sie nicht realisierbar sind. Und ich finde, in dieser Jahreszeit kommt mir halt so mein grausamer Optimismus abhanden. Das heißt, ich werde wirklich darauf gestoßen, diese beiden Dinge in meinem Leben, die sind nicht in dem Maße vertreten, wie es bei vielen anderen Menschen der Fall ist, innerhalb dieser großen Feier von Zweisamkeit und Wohlstand. Und das merke ich. Ich überlege, ob das ein bisschen unklar ausgedrückt ist, aber du findest es nicht? Okay, dann bin ich jetzt beruhigt.
Nee, finde ich gar nicht. Und ich finde das auch faszinierend, die Beobachtung, die du im Buch machst. Und da erzählst du ja eben von diesem Konzept des Cruel Optimism, dass Menschen im Kapitalismus vielleicht oder im Neoliberalismus oder jedenfalls in unseren Gesellschaften geradezu zwanghaft daran glauben, dass man Wohlstand und Lebensglück erreichen muss. Mhm. Und auf ganz bestimmte Weisen, obwohl sie es eigentlich nicht schaffen werden. Das ist wie der Köter, der immer vor der Nase hängt.
Genau so.
Wieso kommt das denn in diesen bürgerlichen Feiertagen so stark zum Ausdruck? Warum sind die so eine Inkarnation und für so viele Menschen so unglaublich schmerzhaft dann dabei?
Ja, weil es natürlich eine große kollektive Inszenierung dieser beiden Dinge, Wohlstand und Liebes- oder Familien- oder Reproduktionsglück, ist. Das heißt, wir als Kultur einigen wir uns praktisch in dieser Zeit sehr viele Probleme auszublenden und so zu tun, als wäre die Fantasie, an der wir mit dieser gewissen Grausamkeit festhalten, Realität. Und natürlich ist das wie eben ein großes Problem, wenn man allein durch das graue Berlin geht und feststellt, nee, das, also in meinem Leben ist das nicht Realität. Und auch wenn ich weiß, dass es in dem Leben vieler anderer Menschen auch nicht Realität ist, es ist trotzdem nicht weniger schmerzhaft.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Und ich glaube, es gibt ja wirklich immer solche symbolischen Punkte, an denen diese Ideologie, wie man zu leben hat, so deutlich werden. Mir fällt auch ein Hochzeiten, bürgerliche Hochzeiten, wo sehr klar vorgespielt wird, mit Schwiegereltern, die anrücken und was weiß ich, wie es zu sein hat. Und irgendwo am Katzentisch sitzen bei bestimmten Arten von Hochzeiten, die nicht ins Bild passen sozusagen oder so etwas. Ja. Ist das also auch eine Art queere Kritik daran, überhaupt darauf zu gucken, dass man sagt, es gibt Leute, die passen nicht in dieses Schema, es gibt ganz viele, die nicht da sich reinfügen? Ist das sozusagen ein queerer Ansatz, was Berland und du da machen und was du an den Feiertagen so toll festmachst?
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob man das darauf reduzieren sollte. Ich denke, dass die Analyse sicherlich von meiner Queerness, von meiner Perspektive der Queerness gefärbt ist oder dass ich dafür sensibilisiert dafür bin. Es gibt aber eben auch viele andere Menschen, die nicht in dieses bürgerliche Schema passen, in dieses Zweisamkeitswohlstands bürgerliches Erfolgsschema. Denn das Faszinierende ist natürlich, dass uns immer vorgemacht wird, dass das wirklich die Mehrheit ist. Und das ist aber nicht die Mehrheit, sondern es ist einfach eine Gruppe von Menschen, die sowohl kulturelle als auch ökonomische Macht besitzen und darüber verfügen können. Und Und ich meine das nicht in dem Sinne von Klassenkampf oder so, sondern einfach als eine Realität, die uns bewusst sein muss. Privilegien in unserem Land sind anders verteilt und dazu gehören eben Dinge wie Hautfarbe, dazu gehören Dinge wie sexuelle Präferenz, dazu gehören Dinge wie die Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht, die häufig abgewertet wird. Dazu gehören auch Dinge wie geografische Abstammung. Und wir tendieren dazu, so zu tun, als hätten wir tatsächlich alle die gleichen Chancen, als würden wir alle vom gleichen Punkt aus starten. Und das tun wir nicht. Und ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass wir uns auch als Gesellschaft darüber klar werden, dass es dort Unterschiede gibt, dass Privilegien unterschiedlich verteilt werden und dass diese Perspektiven, die mit diesen unterschiedlichen verteilten Privilegien einhergehen, eben auch variieren und jeweils ihre Berechtigung haben.
Eigentlich hast du das ja in deinen drei Büchern oder deinen Essay-Büchern, du hast auch andere Bücher geschrieben, aber in dem Buch über das Trinken, im Buch über Belonging, über Heimat, über Zuhause und im jetzigen Buch über das Alleinsein und gleichzeitig auch irgendwie um Freundschaften geht es ja immer darum, dass es Kollektive gibt, die bestimmen, wie man zu leben hätte, dass etwas bestimmt ist, ob das gemeinsam saufen ist oder ob das ist, wie man einfach, zu wem man gehören soll. Das ist immer wieder so, dass es so ein Kollektiv gibt und du dich damit auseinandersetzt, wie das Individuum damit umgeht. Kann man das so sagen?
Ja, das kann man so sagen. Und es gibt in diesen Büchern keine so Metareflexion mehr genau über das Thema, was du jetzt ansprichst. Aber ich glaube, das ist in jedem Fall eines der wesentlichen Spannungsfelder, die diese drei Essays ausmachen. Ich finde das, glaube ich, deswegen so wichtig, weil wir natürlich auch in einer Zeit leben, in der immer wieder behauptet wird, dass das Individuum die vollkommene Deutungs- und Entfaltungsmacht über sich selbst hätte. Dass das nicht der Fall ist, wissen wir alle und trotzdem halten wir eben gerne an dieser Fiktion fest, als wäre das der Fall. Und zum anderen, für mich persönlich in meinem Leben habe ich festgestellt, dass die kollektiven Ideen, die für mich am problematischsten sind oder deren Wirkung für mich am problematischsten ist, die kollektiven Ideen sind, die ich selbst verinnerlicht habe und die ich zu meinen eigenen Ideen gemacht habe. Und ich glaube, dass das vielen Menschen so geht und dass dieser Prozess der Hinterfragung letztlich, was deine eigenen Ideen sind, was deine eigenen Vorstellungen vom Leben sind, oder was Vorstellungen sind der Kultur, in der du aufgewachsen bist und ob das Vorstellungen sind, die wirklich zu dir und deinem Leben und deinen biografischen, psychologischen, ökonomischen Voraussetzungen, die du mitbringst, passen. Ich glaube, das ist eine riesen Herausforderung.
Ja, die Bücher gehen da wirklich an schmerzvolle Punkte und ein bisschen machst du es auch so für die anderen, habe ich gedacht, weil ich dachte zum Beispiel bei dem Buch, ich habe auch Rezensionen gelesen, wo es dann darum ging, das wäre ja etwas über Singles oder über Leute, die wirklich einfach allein leben, und das stimmt sicher für allein in einer gewisser Weise. Andererseits dachte ich dann, es gibt ganz viele Menschen, die eben gar nicht an den Punkt geben, wie einsam sie sind, und das sind ganz häufig gerade die Paare, die in völlig verstummten Ehen über Jahrzehnte existieren oder in völlig verkrusteten Freundschaftskreisen oder so. Es gibt so viele, in die diese Ideologie, wie man zu leben hat, so tief eingesunken sind, dass sie gar nicht auch nur das Problem spüren.
Ja, ich bin überrascht davon, für wie viele verschiedene Leute allein anscheinend sehr gut funktioniert. Und dass es eben nicht nur Singles sind. Weil ist es gar nicht denn so überraschend, weil natürlich wir alle kennen Gefühle des Alleinseins, wir alle kennen Gefühle der Einsamkeit, wir alle haben schon mal Phasen durchgemacht, in denen wir allein gelebt haben und in denen wir auch dachten, oh, vielleicht ändert sich das nicht mehr. Und gerade letzteres Gefühl versucht allein natürlich einzufangen und auszuleuchten.
Wir im Verlag haben das Buch kennengelernt, schon vor einigen Jahren. Du hast da lang dran gearbeitet und auf sehr gute Weise. Und ich weiß noch, dass ich es kennenlernte als ein Buch über Freundschaft. Es war genau andersherum. Und aus zynischer Verlagsperspektive würde man ja zuerst immer sagen, Freundschaft ist viel besser als Kernthema. Das ist was positiv aufgeladenes. Das ist was, was irgendwie sofort überspringt. Jeder interessiert sich dafür, wie man gut befreundet sein kann.
Ja.
Und viele haben Angst davor, sich mit ihrem Alleinsein auseinandersetzen zu müssen.
Ja.
Wie kam das denn, dass du von Freundschaft zum Allein übergegangen bist?
Das war ein sehr organischer Prozess, weil ich recherchiere immer sehr viel für die Bücher, wie du weißt, und lese sehr viel. Unter anderem, weil ich den Eindruck habe, dass es total wichtig ist, sich mit diesen Denkenden vor und den Schreibenden vor uns auseinanderzusetzen und den Kontakt irgendwie zu diesen Gedanken und zu diesen Ideen aufzunehmen. Und bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass meine eigentliche Fragestellung eine Fragestellung nach dem Alleinleben ist. Und eine Fragestellung danach, wie ich dieses Alleinleben gestalten kann. Natürlich spielen Freundschaften in diesem Leben allein die sehr zentrale Rolle. Deswegen spielen sie auch in dem Buch eine sehr große Rolle. Aber der Fokus hat sich wirklich auf eine organische Weise hin zum Thema des Alleinlebens verschoben. Und ich weiß, als ich mir das dann klar wurde und dem Verlag dann erklären musste, hatte ich auch so wirklich so erst Bedenken und Gewissensbisse, weil man natürlich denken würde, dass ein Buch über Freundschaft, was natürlich auch ein Thema ist, was in der Luft liegt seit einigen Jahren, sich viel, viel besser verkauft. Und dann dachte ich aber, es ist egal, weil ich glaube nicht, dass man, ich glaube wirklich nicht, dass man bewusst auf irgendeine Form von Erfolg hinschreiben kann, dass man bewusst irgendwelche Themen bearbeiten kann, von denen man eigentlich weiß, so ganz klappt das nicht oder so ganz klickt das nicht, nur mit der Idee eines Erfolgs oder eines gewünschten Erfolgs. Ich glaube, so funktionieren Bücher nicht und so funktioniert auch literarische Kommunikation nicht und so funktioniert auch nicht die Kommunikation zwischen den Schreibenden und den Lesenden. Das heißt, und es ist mir sehr wichtig bei meinen Büchern, dass sich wirklich etwas überträgt. Du hast vorhin gefragt, oder ob es auch eben auch nicht auch Bücher für andere Leute sind. Das sind Bücher für andere Leute. Ich schreibe viel über mein eigenes Leben, aber es geht nicht um mein eigenes Leben. Es geht darum, dass Menschen beim Lesen dieser Essays selbst über ihr eigenes Leben nachdenken. Dass diese Bücher einen Erfahrungsraum aufmachen über Fragen, über die wir nicht gerne sprechen, die wir uns nicht gerne stellen wollen. Von denen ich weiß, ich spreche nicht gern darüber und ich stelle sie mir nicht. Und ich glaube auch, dass die Gesellschaft und die Kultur, in der wir leben, sich diese Fragen nicht stellen möchte. Und das sind aber immer Fragen, über die es einen riesen Gesprächsbedarf gibt. Sei es der Umgang mit Alkohol, sei es Frage von Zugehörigkeit, sei es allein oder zweisam leben. Ich denke, dass letztlich, also meine Vorstellung dieser Bücher, und das hat auch was sehr Konzeptuelles letztlich, ist, dass Menschen da irgendetwas für sich durcharbeiten können vielleicht. Dass sie beim Lesen einen Prozess der Selbstbefragung, der Selbstbeobachtung durchmachen, der ihnen irgendwie hilft, der sie irgendwie weiterbringt.
Ja, ich finde, das stimmt und man kommt in dieses, also es erinnert mich tatsächlich fast an so Gänge und ich finde Therapie sehr gut, deswegen ist das nichts Negatives, ich finde es was sehr Wichtiges und sehr Gutes. Ich finde, es ist fast wie so selbst in eine Therapie oder so etwas.
Anleitung zur Therapie sozusagen.
Weil man, schon ein bisschen, weil man nämlich auch ja erstmal mit dir in eine Krise hineingeht. Du erzählst sehr offen davon, dass es dir schlecht geht in bestimmten Momenten deines Lebens, davon berichtest du. Und dann gibt es ganz viele Gedanken und Wege, was daraus erfolgt und wie es weitergeht. Und so ist es ja auch ganz häufig, daran musste ich denken, wenn man einen eigenen Leidensdruck hat, dass in dem Moment man überhaupt erst anfängt nachzudenken, was da eigentlich ist. Ist das eigentlich für dich etwas Schmerzhaftes oder wie fühlt sich das an, sich so zu offenbaren?
Das ist im Moment des Schreibens nicht so schmerzhaft, wie man sich es vielleicht vorstellt. Und ich überlege natürlich auch sehr gut, was ich zeige von mir. Das ist ein sehr bewusster Prozess. Und was wichtig ist für diese Bücher und für mich, ist natürlich wirklich eine totale Ehrlichkeit. Aber ich zeige eben einige Dinge auch nicht. Das sollte ich vielleicht gar nicht so erzählen, weil ich glaube, viele Menschen, die Bücher lesen, haben den Eindruck, irgendwie, dass sie mich komplett kennen. Und das stimmt nicht, leider. Oder ich weiß nicht, leider, aber es stimmt nicht. Aber ein Grund, warum ich das so wichtig finde, auch über persönliche Krisen zu reden und zu schreiben, ist nicht unter anderem, ich finde Therapie auch sehr wichtig und ich habe selbst eine sehr lange Psychoanalyse gemacht, die mir extrem weitergeholfen hat. Ich habe andere Therapieformen ausprobiert. Ich gehe zu Selbsthilfegruppen-Meetings. Aber trotzdem habe ich den Eindruck, dass wir nur zwei Möglichkeiten haben, mit psychischen Problemen, mit persönlichen Krisen umzugehen. Und zwar ist die eine Möglichkeit, diese ganz klassische Möglichkeit, die wir vielleicht eher auch aus der Generation unserer Eltern und Großeltern kennen, dass man nicht darüber redet, dass man preußisch das allein durchsteht und allerhöchstens in Andeutung Jahre später etwas fallen lässt. Oder dass wir in sehr vorgeformten Worthülsen darüber sprechen. Dass wir in fast schon plakativen Erzählungen der Therapie, der Selbstheilung darüber sprechen, die ich persönlich als genauso schmerzhaft empfinde, weil sie eben häufig eben Dinge auch nicht richtig beschreiben und weil damit häufig eine Form der Bagatellisierung einhergeht. Und ich glaube, dass es sehr wichtig ist, eine differenzierte Sprache für persönliche Krisen zu finden. Dass es sehr wichtig ist, eine offene, eine ehrliche und eine, aber auch eine subtile, eine facettenreiche, eine andeutungsreiche und auch in gewisser Hinsicht spielerische Sprache dafür zu finden.
Bei deinen Büchern fällt mir immer so auf, eine Sache, um die du kämpfst, glaube ich, und die genau damit zusammenhängt, ist es eigentlich, sich Zeit zu nehmen, dass man überhaupt sich auf sich selbst einlässt, dass man auch Krisen, auch Trauer, auch das Schreckliche lange stehen lässt sozusagen und viel Zeit benötigt, um es zu verwinden. Und ich habe dann auch gedacht, unsere Kultur spricht so stark dagegen. Die will eigentlich, dass wir alle ununterbrochen arbeiten, Spaß haben. Wenn es Probleme gibt, lassen wir uns coachen mit 5 Stunden, die dann wenigstens noch bezahlt werden können oder wahrscheinlich inzwischen noch nicht mal oder so. Eigentlich hängen deine Bücher auch ganz stark damit zusammen, dass man sich auf sich selbst einlassen sollte.
Ja, das ist eine gute Beobachtung. Allein geht es auch noch mal stärker als in den anderen beiden Essays in Nüchtern und zu Hause. Um gewisse Praktiken der Selbstreparatur. Und das ist so ein Thema, was jetzt nicht offensichtlich, aber im Hintergrund das ganze Buch durchzieht. Mhm. Das sind Dinge wie das Gärtnern, das Wandern. Yoga ist sehr wichtig für mich. Aber auch das Stricken ist sehr wichtig für mich. Und das sind alles Dinge, die in gewisser Hinsicht nicht wirklich in unsere neoliberale Welt passen, weil sie eben bezogen auf deine Frage die Zeit verlangsamen, weil sie in gewissermaßen Zeit anhalten und uns selbst Zeit schaffen in einer Zeit, die uns das nicht wirklich zugestehen möchte. Und zum anderen sind das natürlich ja, so Räume der Selbstakzeptanz, Räume, in denen man lernt, sich selbst zu begegnen, sich vielleicht auch selbst auszuhalten, vielleicht auch unbewusst bestimmte Dinge durchzuarbeiten oder dem einen Raum zum Nachhallen zu geben, den man sonst halt nicht hat. In diesem Leben, was, glaube ich, sehr viele von uns führen, diesem wirklich schnellen Leben, dem Leben, in dem man immer zu viel Termine hat und in diesem Leben, in dem man sich selbst eben auch unter diesem Druck von Erfolg, von ökonomischem Erfolg, von biografischem, persönlichem Erfolg setzt. Und ja, und natürlich, und ich wollte da auch, ja, also das hört sich banal an, aber ich wollte da so auch bisschen konkretere Lösungsvorschläge geben, anstatt ja, den Lesenden zu sagen, ja, ihr müsst euch entschleunigen oder sowas. Mhm. Ja.
Ich habe das Gefühl, gar nicht die Frage so gut stellen zu können, weil ich selbst beim Lesen der Bücher so stark das Gefühl habe, dass das ja genau eins meiner Probleme ist oder vielleicht auch von der mich umgebenden Kultur, von so eben, oder was toxische Maskulinität häufig gesagt wird, dass das ja Leute sind, dass überhaupt so Heteromaskulinität häufig sich so schlecht um sich selbst kümmert, dass die erst zum Arzt gehen, wenn der Fuß quasi abgerissen ist und kein Yoga machen, nicht Gärtner, nie an sich denken und so weiter, sondern alles externalisieren und so. Und dadurch sich so auskühlen. Und deswegen finde ich eigentlich nicht, dass ich so berufen bin, diese Idee zu kritisieren, aber eine Sache fällt mir trotzdem daran auf. Gute Vorrede, ne? Aber eine Sache will ich trotzdem dazu fragen, gibt es nicht auch bei so etwas wie Self-Care oder so ein großes Problem, dass die auch wieder so ausgebeutet werden kann? Plötzlich müssen alle auch noch in den Yogakurs und ist es wichtig, einen schönen Garten zu haben oder schöne Pflanzen zu betreuen und so weiter. Auch da kommen mir die Leute manchmal so schrecklich erschöpft vor, wenn sie die ganze Zeit damit beschäftigt sind, sich um sich selbst zu kümmern.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. Und generell ist Self-Care natürlich ein neoliberaler Albtraum, weil letztlich bedeutet das Konzept, dass wir auch strukturelle Probleme auf unsere eigenen Schultern nehmen, dass wir die Lösung dieser Probleme oder das Umgangs mit diesen Problemen in uns selbst verorten, anstatt zu sagen, okay, wir lösen kollektiv diese strukturellen Probleme. Und das sind Probleme wie toxische Maskulinität, das sind Probleme wie soziale und geschlechtliche Ungleichheit, das sind Probleme wie Rassismus, Homophobie und so weiter. Ja, und in dem Sinne verstehe ich dein Bedenken. Aber andererseits ist es natürlich trotzdem so, dass das Dinge sind, die helfen. Und in meinem eigenen Leben erfahre ich das eben so gut, dass mir diese Dinge tatsächlich helfen. Und man kann alle Tätigkeiten in Tätigkeiten des Wettkampfs übertragen. Also wenn man gärtnert, um den schönsten Garten zu haben oder den schöneren Garten als den der Nachbarin des Nachbars. Ich glaube, dann kann man das nicht als gute Selbstfürsorge bezeichnen. Und wenn man dazu neigt, dann wäre es vielleicht gut, also auch das zu reflektieren. Und ich kann das aber zum Beispiel auch selbst von mir, also im Yogakurs, ich habe auch so Yoga-Phasen, wo ich ganz ehrgeizig werde und und das ist furchtbar peinlich. Also ich habe mir und ich muss das lange lernen, das nicht zu sein. Ich habe mir vor einigen Jahren mal das Ichthyosakralgelenk ausgerenkt bei einem Ikapada-Rad, wo man also ein Rad macht, wo man irgendwie ein Bein in die Luft hebt und ich habe dieses Ikapada Rat nur gemacht, weil mein Nachbar sehr ehrgeizig war und ich ihm zeigen wollte, dass ich besser Yoga kann als er. Und genau, also es hat, also offensichtlich ist es eine Haltung, die zu sehr deutlichen Verletzungen führt und uns nicht gut tut.
Ja, ich würde beide antworten, sehr schön, weil das andere ja auch schlagend ist, dass es eben dann doch wieder gut tut, wenn man es einfach für sich tut und dass das etwas Wichtiges ist, an sich zu denken.
Ja, und ich denke, oftmals haben wir eben keine andere Wahl und die gesellschaftlichen Realitäten, in denen wir leben, sind gesellschaftliche Realitäten. Und natürlich wäre es wichtig oder ist es super wichtig, den gerade diesen neoliberalen Spätkapitalismus mit seinen dramatischen Folgen der Ungleichheit, der Klimakatastrophe, des kollektiven Exodus, auf den wir zusteuern, zu ändern. Und daran müssen wir arbeiten. Und da ist auch wichtig, glaube ich, persönlich, politisch in dem Maße, wie man es kann, aktiv zu werden. Aber es bedeutet halt trotzdem nicht deswegen, Dinge wie Selbstfürsorge aufzugehen oder nicht zum Yoga zu gehen, wenn man gegen Kapitalismus ist.
Ist das Schreiben für dich eigentlich auch so etwas wie Selbstfürsorge?
Ich bin bei allen Fragen, die das Schreiben betreffen, immer so skeptisch, weil also Schreiben ist wirklich mein Beruf. Und ich habe immer das Gefühl, ich muss diesen Beruf verteidigen, weil es oftmals komplett interiorisiert wird, das Schreiben. Es wird oft so getan, als wäre das ein schön geistiges Hobby oder eine Art Selbsttherapie und so weiter.
Oder eine Berufung, so, das ist ja auch wieder was anderes, ne? Dass es so wunderschön aufgeladen wird.
Ja, genau, mit so diesem alten toxisch-männlichen Genie-Kult. und das ist, deswegen ich bei allen Fragen über das Schreiben habe ich immer so erst so eine leichte Gegenreaktion und möchte immer sagen, nee, das ist ein Beruf im Grunde sage ich dir genau das Gleiche jetzt auch. aber natürlich ist es trotzdem so, dass diese anderen Aspekte beschreiben natürlich eine gewisse Wahrheit. Also, ich möchte trotzdem betonen, es ist mein Beruf und das ist etwas, an dem ich schon seit sehr langem arbeite wo ich sehr große Teile meines Lebens geopfert hat, klingt zu groß, aber bereitgestellt habe dafür, um diese Bücher zu schreiben, auch wenn sie jeweils sehr, sehr schmal sind.
Ja, ich finde das eine gute Antwort, weil sie gerade diese Sehnsüchte der anderen, das ist ja immer etwas, andere wollen da etwas reinprojizieren und da muss man eigentlich entgegentreten und sagen, nein, das ist etwas anderes, was hier geschieht, wenn ihr das lesen könnt.
Genau. Und das sind eben das, und ich glaube, das ist eben auch die Kommunikation, die Literatur machen kann. Also es sind eben zwei komplett verschiedene Prozesse, die des Lesens und des Schreibens. Und dazwischen passiert etwas und das ist wahnsinnig toll, wenn das passiert und macht im besten Fall sowohl die Schreibenden als auch die Lesenden glücklich oder bringt ihnen was. Aber es sind eben, wie du sagst, zwei andere, völlig andere Prozesse.
Dankeschön. Ich glaube, das waren schon meine Fragen, bis auf eine und die hängt genau mit dem letzten zusammen, was du jetzt gesagt hast über diesen Prozess, der passiert. Was hast du denn in letzter Zeit gelesen? Gab es ein Buch, das dich begeistert hat, das dich beschäftigt hat? Gab es irgend so ein Ereignis, das in dein Leben eingetreten ist?
Ich lese die ganze Zeit und sehr viel, deswegen ist es so eine total schwere Frage, weil ich dir eigentlich gleich 5 Bücher nennen möchte. Und ich überlege gerade, welches. Oder ich möchte am liebsten noch 10 Bücher nennen, nicht nur 5. Ja, genau, vielleicht, also ich würde jetzt mal Edith Wharton sagen, The House of Mirth. Ich habe das gerade jetzt noch einmal gelesen, den Roman, weil ich ein Gespräch darüber führen musste und oder wollte. Und es ist tatsächlich einer der besten Romane, die je geschrieben wurden. Und ich habe bei jedem Lesen breche ich in, also wirklich stundenlange Weinanfälle aus, weil das so ein berührendes, super intelligentes, extrem gut geschriebenes Buch ist, das mit einer, ja, unglaublichen Präzision soziale Ausschlussmechanismen beschreibt, soziale Ambitionen beschreibt, die Mechanismen sozialer Schicht, aber auch Mechanismen von Jugend, von Schönheit, Mechanismen von Träumen, von denen langsam klar wird, dass sie sich nicht erfüllen. Und ja, also The House of Mirth, also das Haus der Freude, ist für mich einer der größten Romane, wenn nicht der wichtigste und größte Roman, der je geschrieben wurde. Und ich glaube auch, dass er nur nicht den Status von Anna Karenina oder Madame Bovary hat, was wirklich so vergleichbare Bücher sind, weil Edith Wharton eben eine Frau war und weil sie immer im Schatten von Henry James stand. Und ja, und persönlich, also ich verehre Henry James, aber ich persönlich würde ein mittelgutes Edith Wharton Buch jedem großartigen Henry James Roman vorziehen.
Dankeschön. Ich habe noch nie etwas von Edith Wharton gelesen und ich habe so oft auch schon vom Haus der Freuden gehört. Ja. Das ist jetzt wirklich, jetzt ist es geschehen, jetzt muss ich es lesen.
Sehr schön.
Dankeschön, Daniel, und Dankeschön für das schöne Gespräch.
Danke dir, danke.
Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.